Vergebung. Wie geht das? Uckermark. Ich habe eine mittelalterliche Frau bei uns im Blick. Die kam zu uns in unsere Gruppe, in unseren Hauskreis, wo wir singen und beten, uns austauschen. Und sie fühlte sich richtig wohl. So mit Gott hatte sie eigentlich noch nichts, aber sie fühlte sich wohl. Und sie kam immer wieder. Und wir dachten, schön, sie ist offen, es tut ihr gut. Mit einem Schlag auf einmal, an einem Tag, zack, weg. Wir riefen an, ist irgendwas? Kein Kontakt, keiner nimmt ab. Kein Kontakt war mehr herzustellen. Ich dachte, das ist ja komisch. Was passiert? Ich fragte bei uns ein bisschen nach. Niemand wusste etwas aus unserem Kreis. Nur eine Frau sagte, ja, da habe es ein Gespräch gegeben. Ich war recht engagiert. Vielleicht hat sie das auf sich bezogen. Hat sie das missverstanden. Ich wollte sie gar nicht angreifen. Und da dachte ich, Später begegneten wir ihr mal und sie wollte aber nicht groß drüber reden. Und wir vermuteten, für sie war aus mit einem Gespräch die Gemeinschaft problematisch geworden und sie brach alles ab. Ich dachte, das wäre ein Einzelfall, bis ich diesem Phänomen immer wieder begegnete. Personen, die ihre Kontakte abbrachen mit ihrer eigenen Familie, mit den eigenen Kindern, mit der eigenen Ehefrau, nichts, totaler Bruch. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Furchtbar isoliert und einsam, bis ich merkte, das trifft immer wieder auf verschiedene Leute zu, zumindest in unserer Region. Und ich merkte, das hat etwas mit zu tun, dass sie gar keine Alternative kennen. Wenn eine Beziehung problematisch wird, wenn eine Verletzung geschehen ist oder jemand beschämt worden ist, dann wissen sie nur auf Distanz. Abstand nehmen, Beziehung abbrechen. Sie wissen nicht, dass eine Beziehung auch in Ordnung kommen kann, dass sie geheilt werden kann. Und es hat mich sehr getroffen zu merken, wie furchtbar hoffnungslos das ist, wenn du Beziehung gar nicht reparieren kannst. Nun hat Gott nicht tatenlos zugesehen, wie seine Menschen in irreparabel zerstörten Beziehungen leben. Er hat ein Heilmittel verschrieben. Ein Heilmittel, das er selbst täglich und seit alter Zeit anwendet. Ist sozusagen ein bewährtes Hausmittel im Vaterhaus. Vergebung. Versteht Vergebung mal nicht als christliche Pflichtübung. Ja, ich weiß, als Christ muss ich ja vergeben und so. Wisst ihr ja, ne? Passiert ab und zu bei Christen, dass wir so sagen, ja, müssen wir ja. Versteht es mal als eine Arznei. Als eine Arznei bei geschädigten Beziehungen, bei Beziehungsschmerzen, bei Verletzungen, die geschehen sind. Eine Arznei, die uns ein Arzt verschreibt, damit etwas in Ordnung kommt. Für Paulus ist es übrigens typisch für Menschen, die sich von Gott geliebt wissen. Kolosserbrief, da schreibt er Folgendes. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Und darum kleidet euch nun in ein tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das heißt doch, Paulus geht davon aus, dass Christen einander weiterhin nerven können. Dass sie einander wehtun, dass nicht das Typische an Christen ist, dass sie alles richtig machen und dass sie in ewiger Harmonie auf dieser Erde leben, sondern dass sie wissen, wie Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Er sagt, das Typische für Menschen, die sich von Gott geliebt wissen, ist, dass sie wissen, wie es wieder in Ordnung kommt. Sie kennen das wirksame Hausmittel von Jesus. Paulus geht davon aus, ihr kennt es und ihr könnt das. Naja, weil Jesus selbst es euch schon gegeben hat und an euch angewendet hat. Es ist euch nicht unbekannt, denn euer Verhältnis zum Vater ist wiederhergestellt worden, geheilt worden, durch Vergebung. Jesus hat übrigens uns ja sogar ans Herz gelegt, dass das nicht nur bei ganz außergewöhnlichen Verletzungen und schlimmen Geschehnissen in unserem Leben vorkommen sollte, sondern dass das eher etwas ist, das wir in unser andauerndes tägliches Gebet einbeziehen. Sozusagen dreimal täglich nach der Mahlzeit. Das Vergeben. Ihr erinnert euch, ne? So sollt ihr beten. Und dann kommt das Vaterunser. Und dann kommt das und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Nicht als eine Sache für außergewöhnliche Fälle, sondern für ein ganz normales Leben. Als immer wiederkehrender Bestandteil unserer Beziehung zu Gott und miteinander. Jesus war sich ganz sicher, dass diese Arznei keine negativen Nebenwirkungen hat. Allerdings jede Menge erwünschte Wirkung. Also nun muss ich mal sagen, mit den Arzneien, auch bei uns ist das ja so, ihr kennt das schon, ne? Arzneien müssen nicht unbedingt schmecken, oder? Ja, ihr lacht. Ja, also heute versucht man es ja meistens doch irgendwie so zu machen, dass man es einigermaßen. Aber was ist das Entscheidende bei einer Arznei? Dass sie wirkt. Die muss nicht immer schmecken, sie muss wirken. Und Jesus sagt, das ist der Punkt. Vergebung wirkt. Und zwar ist das Erstaunliche. Sie hat eine Menge erwünschte Wirkung. Und zwar nicht zuerst auf den anderen, den ich vergebe, das auch. Sie hat zuerst eine therapeutische Wirkung auf mich selber. Sie hat übrigens auch eine Wirkung auf die gesamte Gemeinschaft, auf die Gruppe. Vielleicht habt ihr die Erfahrung schon gemacht, eine Gemeinde, in der Unversöhnlichkeit mehr herrscht, das prägt eine Gemeinde, das spürst du mit der Zeit. Das macht belastet Gemeinschaft. Und genauso, wo Versöhnung geschieht, das ist, als wenn es ja, wenn's heller wird, ne? Es hat sogar eine Wirkung auf Gott. Das finde ich jetzt hier nun auch erstaunlich. Wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, sagt Jesus, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch vergibt. Das heißt doch zumindest, dass mein Vergeben enorm etwas in Gang setzt. Also, geistlich gesprochen, nehme ich zumindest mal dem Feind eine Waffe aus der Hand. Denn Unversöhnlichkeit ist so eine Lieblingswaffe des Feindes, das so richtig zu schüren und anzufeuern und so richtig größer zu machen und schädlicher. Wenn ich es ihm aus der Hand nehme, ist schon mal der Feind um eine Waffe ärmer. Aber es geschieht ja noch mehr. Ich öffne sozusagen dem himmlischen Arzt die Tür, damit er die inneren Schäden bei mir behandeln kann. Und um nichts anderes geht es doch. Wenn er mir meine Verfehlung vergibt, dann muss alles Kranke und dann muss alles Krankmachende bei mir raus. Na, hoffentlich. Es ist ja nun mal so, wenn mir Unrecht getan wurde oder ich verletzt wurde, dann bleibt es ja häufig nicht allein bei der Wunde, sondern ich reagiere darauf. Und ich habe mir das nochmal vergewissern lassen, der Arzt muss nicht nur die Verletzung behandeln, sondern manchmal auch die körperliche Reaktion auf die Verletzung. Das ist bei Jesus auch so. Er muss nicht nur die Verletzungen, die mir angetan wurden, als Arzt behandeln, sondern auch meine ganz menschliche Reaktion darauf. Manchmal ist das so ein Überlebensreflex. Trotzdem ist es nicht immer hilfreich. Beides behandelt der Arzt. Die Reaktion nämlich darauf, je tiefer die Verletzung ist, desto größer ist diese Gefahr. Meine menschliche Reaktion darauf kann sehr zerstörerisch sein. Wenn jemand ganz tief verletzt wurde und er kann sich nicht rächen, er wird es dem nie heimzahlen können, dann ist es manchmal sogar so, dass sich das gegen einen selber richtet. Manche beginnen sich selber zu zerstören. Sagen, ja genau, hatte ja recht, dass er mir das angetan hat und sowas. Katastrophal. Diese Dynamik, die durch Vergebung in Gang kommt, habe ich als Jugendlicher begriffen. Ich hatte das natürlich gehört, wie jeder so Christ, ja, Vergebung muss sein und so. Ich sagte, kein Problem damit, bis Jesus in der Stille mir sagte, vergib deinem Vater. Ja, nee, von meinem Vater hatten wir jetzt nicht gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich damals auf einmal richtig in Herausforderung geriet, weil das war für mich nicht einfach. Und ich glaube, ich habe damals begonnen, Herr, wenn du das möchtest, dann gib mir die Kraft, meinem Vater zu vergeben. Also erster Schritt davor. Macht Jesus übrigens auch gerne. Bis ich zu dem Punkt kam, wo ich im Gebet sagen konnte, Jesus, ich vergebe meinem Vater. Boah, das war damals ein Schritt. Das Erstaunliche war, dass einerseits ich den Eindruck hatte, dass mein geistliches Leben eine ganz neue Dynamik damals bekommen hat. Es hatte eine Wirkung auf mich selber. Es ging mir danach nicht schlechter, es ging mir danach besser. Ich hatte mehr Frieden. Und noch etwas Erstaunliches habe ich festgestellt. Ich entdeckte nach kurzer Zeit, dass mein Vater sogar einige Sachen ganz gut machte. Ich entdeckte, dass er gar nicht so ein schlimmer Mensch ist. Nun ist das im Teenie-Alter ja manchmal, dass man so eine Entdeckung mit der Zeit machen kann, dass die Eltern vielleicht nicht ganz so schlimm sind, wie man gedacht hat. Aber es hatte schon eine Dimension, die für mich etwas mit dem Vergeben zu tun hatte. Wisst ihr, wenn ich nicht vergeben kann, verzerrt das manchmal auch meinen Fokus. Ich kann das Gute gar nicht mehr sehen. Ich denke, dass das ein Hintergrund ist, warum Corrie ten Boom, ist wahrscheinlich bekannt, einmal formuliert hat, Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Und damit sind die Handschellen bei mir selbst gemeint. Es bindet mich. Ich drehe mich drum rum und komme nicht weg. Und Corrie ten Boom hat eine ganze Weile gebraucht, bis sie vergeben konnte. Nämlich den Aufsehern im KZ. Guter Grund, finde ich, menschlich gesagt, unversöhnlich zu sein. Aber sie merkte, nein, ich selbst werde nur frei. Und mein Leben mit Christus wird nur frei, wenn ich vergebe. Jetzt sollte man ja meinen, das sei ja allen Christen sozusagen mit der Muttermilch sozusagen mitgegeben worden und ganz vertraut. Eine so wunderbare Anweisung Gottes, dass es in unseren Gemeinden geradezu eine Kultur des Vergebens gibt. Nun war ich vor einigen Jahren eingeladen bei einer Konferenz von charismatischen Leitern und hörte ganz gespannt zu. Es war, sprach einer, der so ein 20, 30 Gemeinden begleitet, die jetzt ins Alter von so 30, 40 Jahren gekommen sind, die Gemeinden. Und er sagte zu den anderen Pastoren und Leitern, wisst ihr, ich habe festgestellt, nach dieser Zeit, was so einer der das Hauptprobleme ist, woran die Gemeinden heute kranken und zu tun haben. Man sollte meinen, es ist die missionarische Herausforderung unserer Zeit, dass sie nicht so richtig noch rausgehen und mit Menschen in Kontakt kommen und Christus ihnen bringen und sagt, das ist ein Problem, aber es ist nicht das Hauptproblem. Man sollte meinen, es sind die Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat und die sie nicht anwenden. Aber auch das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, sagte er, ist, die vergeben einander einfach nicht. Er dachte immer, das wäre allen Christen so klar. Und er sagte, es gibt es nicht, sie vergeben einfach nicht. Die mangelnde Vergebungsbereitschaft, sagte er, ist das Hauptproblem in den Gemeinden nach 20, 30 Jahren. Es ist, als wenn sich was anhäuft und immer weiter anhäuft und immer problematischer wird, bis die Leute irgendwann nicht mehr können. Miteinander. Und sie begann, ihre Gemeinden jetzt zu lehren, einseitige Vergebung. Es gab nämlich die Vorstellung, zur Vergebung muss immer jemand auf dich zukommen und dich um Vergebung bitten. Und er sagte, das ist ein Trugschluss. Vergebung beginnt in deinem Herzen, vielleicht vor Gott. Da muss noch niemand kommen. Das ist eine Frage dazwischen, ne? Warum nimmt jemand seine Arznei nicht? Ich lenke damit ein bisschen ab und komme dann gleich wieder darauf zu. Oh ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen heftig, aber das stimmt. Manchmal liebt man seine Krankheit. Man denkt, man kommt auch ohne aus, ne? Ja, warum nimmst du es nicht? Vielleicht doch, zumindest schmeckt es nicht. Genau, du hast gar nicht die Erwartung, dass es irgendwas hilft, ne? Sie lehrten, Vergebung geschieht auch einseitig. Versöhnung, das braucht zwei Beteiligte. Das braucht zwei, die bereit sind, an einer geheilten Gemeinschaft zu arbeiten. Aber Vergebung geschieht zunächst mal im Verborgenen, in deinem Herzen. Egal, ob der andere auf dich zukommt. Irgendwie hat es mich einerseits sehr betroffen gemacht, andererseits hat es mich ein bisschen beruhigt, weil ich so viele andere Gemeinden kannte, denen das ganz genauso ging. Das hat mir ein alter Ratgeber und Seelsorger, der inzwischen nicht mehr lebt, gesagt. Vergib, so schnell du kannst. Und ich erinnere mich sehr gut an die Situation, in der er mir diesen Rat per Telefon gab. In der Kirche und Gemeinde, in der ich vorher Pastor war. Wir hatten 8 Jahre eine wachsende, gesegnete Arbeit getan. Und dann gab es auf einmal ganz seltsame Stimmung. Es gab Dinge, die sich zugespitzt haben. Einige waren nicht zufrieden. Und wie auch immer, auf einmal kamen so seltsame Sachen dazu. Und es sollte eine Bezirkskonferenz, so nennt sich das bei uns, eine Sonderbezirkskonferenz geben zum Thema Andreas Hinz. So. Und zufällig sprach ich mit diesem alten Freund und er sagte mir, Andreas, egal was heute Abend geschieht, vergib so schnell du kannst. Und ich wusste ja noch nicht, was so richtig kommt. Ich dachte, ja, gut, habe ich schon mal gehört, klar, ne? Und er sagte, Andreas, versprich mir, vergib so schnell du kannst. Okay, ich verspreche es dir. Und dann ging ich in diesen Abend und es war finster. Es ging mir gar nicht darum, was da passiert ist. Es war für mich ein bisschen traumatisch, muss ich sagen. Es war, als wenn auf einmal so 25, 30 Leute, mit denen du vertraut zusammengearbeitet hast, als wenn was gekippt ist und alle auf dich einschlagen. Und du denkst, du hast doch gar nichts geändert. Also die Hintergründe müssen wir nicht, ein bisschen dämonisch war es auch. Aber das Entscheidende war, ich ging da wie ein geprügelter Hund raus und in meinem Kopf kam, vergib so schnell du kannst. Ich sagte, okay Herr, ich kann noch nicht drüber nachdenken, aber ich vergebe. So muss ich zu meiner Schande sagen, am nächsten Tag war der Groll und die Bitterkeit wieder da. Und das ging etwa so ein Jahr lang. Dass jeden Tag wieder das Gefühl da war, oh. Wisst ihr, was ich meine damit? Ja. Also, das ist übrigens bei Arzneien auch so. Selten ist eine Arznei, dass ich sie einnehme und zack, ist eine Wirkung da. Manche Arzneien muss ich über einen längeren Zeitraum hinweg nehmen. Ne? Eigentlich ganz normal. Im Geistlichen wollen wir es immer zack, so haben. Aber das ist nicht immer so. Ich habe also fast jeden Tag wieder vergeben müssen, bis, sage ich mal, meine Seele es auch geglaubt hat. Aber ich bin so dankbar dafür, für diesen Rat, dass ich das nicht festsetzen konnte. Ich hätte wahrscheinlich irgendeine Schafallergie entwickelt, also gegenüber der Schafherde Gottes oder so. In diese Richtung riet auch übrigens Paulus, lass nicht die Sonne über deinem Zorn untergehen. Wieder nicht als ein Gesetz, als eine Pflichtübung, sondern dass sich das Krankmachende nicht festsetzen kann. Das ist der Hintergrund. Ich würde gerne etwas, was ich gerade vor kurzem wieder gedacht habe, wenn wir in so eine Situation kommen, ist natürlich meine alte Natur, die ist gewöhnt, die hat Training darin, die reagiert. Denk dran, da kommt noch eine andere Realität in deinem Leben, nämlich der Geist Gottes. Gib ihm Raum, ist nicht so einfach in den Situationen, wenn die Gefühle so stark sind. Die Geschichte von Josef hat mich an dieser Stelle beschäftigt. Und zwar gehe ich mal auf diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern, von dieser Familie, ein, als Josef seine Brüder wieder sieht. Nun gibt es einige von euch, die in der Bibel schon bewandert sind. Und diejenigen muss ich jetzt mal um Ergänzung fragen. Erinnert ihr euch noch, was es für ein Problem zwischen den Brüdern und Josef gab? Werft mal einfach rein. Ja, Neid? Wie bitte? Sie haben Josef Überheblichkeit vorgeworfen, ja? Hass? Das steht sogar dreimal da am Anfang. Also, das heißt, sie haben ihren Hass geradezu gepflegt und sie hassten ihn noch mehr und sie hassten ihn noch mehr. Oh, du kannst deine negativen Gefühle, deinen Groll auch pflegen. Jeden Tag ein bisschen noch zugeben. Entwickelt sich. Hat auch eine Wirkung. Ja, was fällt euch noch ein? Ja? Also, was haben denn die Brüder so mal daraufhin mit Josef gemacht? Ich wollte schon sagen, Jesus. Mit Josef gemacht. Ja? Was hatten sie mit Josef gemacht? Also Menschenhandel, ganz genau. Sie haben Josef verkauft. Sie wollten ihn umbringen. Und was haben sie rein faktisch noch gemacht? Sie haben Vater angelogen, genau. Sie haben seinen Tod vorgetäuscht, haben ihm natürlich erstmal sein Kleid ausgezogen, haben ihm das beraubt, was ihn hervorgehoben hatte, also das Zeichen der Liebe des Vaters sozusagen, haben sie ihm geraubt, haben ihn in ein Loch geworfen, in so ein dunkles, finsteres Loch, wo er nicht mehr rauskam und er wusste, jetzt wollen ihn seine Brüder umbringen. Das reicht eigentlich allemal, um lebenslänglich zu kriegen. Ne? Und es reichen schon Teile von diesem Verhalten, um für den Rest deines Lebens traumatisiert zu sein. Das Ding ist, 20 Jahre später, wir würden sagen, na, ist doch Gras drüber gewachsen. Über vielen Dingen wächst nie Gras. Genau, nach 20 Jahren, wo die Brüder sagen, ist vorbei, ne? Begegnen sie Josef wieder, aber er ist in einer anderen Rolle. Sie waren wahrscheinlich geschminkt, wie das in Ägypten so üblich war. Er ist Herrscher des Landes, zweiter Mann im Staat. Und natürlich erwartet man nicht, dass einer, der als Sklave verkauft wurde, auf einmal Chef des Ganzen ist. Sie stehen vor Josef. Und es kommt die Situation, dass Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und die Brüder stehen bestürzt da, vielleicht auch verwirrt. Genau, jetzt kommt es drauf an. Wie zeigt es sich, wenn jemand unversöhnlich ist? Wie würde sich das zeigen? Ihr habt sicherlich Erfahrung damit. Was würdet ihr sagen? Was sind so Symptome damit, wenn jemand mit euch unversöhnlich ist? Woran erkennt ihr das? Okay, klar, Bestrafung. Da fällt einem schon was ein, ne? Man will nichts mehr mit dem zu tun haben. Sehr schön. Ja, nicht sehr schön, aber trifft. Spricht mir aus dem Herzen. Ganz genau. Kein Wort. Und vom äußerlichen Verhalten her, körperlich, wie zeigt sich das so? Distanz. Wie drückt sich das in der Körperhaltung aus? Ja, weiß ich nicht, wie ihr das machen würdet, aber ja, sicherlich. Ignoranz, ganz genau. Ja, auf jeden Fall öffne ich mich dem anderen jetzt nicht unbedingt. Ne? Und umgekehrt, wenn ihr merkt, jemand hat vergeben, woran merkt man das denn? Wie äußert sich das? Gelöst. Interessant, gelöst. Ne? Ich denke ja wieder an die Handschellen. Ne? Ja, gelöst. Ach, grüßt. Ach, jetzt habe ich noch was anderes gehört. Ja. Herzliche Freundlichkeit. Finde ich ganz schön viel, aber ganz sicher. Ja. Noch eine Idee? Also, 20 Jahre sind vergangen und das freut mich so sehr, wenn ihr das nachlest im ersten Buch Mose, Kapitel 40 etwa, als die Brüder das erste Mal vor Josef stehen, erkennt er sie, aber er verstellt sich. Er geht hart mit ihnen um und die Bibel ist an dieser Stelle auch nicht naiv. Das, was er erlebt hat von seinen Brüdern, stellt euch vor, die haben sich nicht verändert, dann wollen sie ihn vielleicht immer noch umbringen. Es gibt Menschen, wo du nicht einfach sagen kannst, ja, vergib einfach, ist alles wieder in Ordnung. Auch Josef muss zuerst sehen, ob sich etwas bei den Brüdern verändert hat. Ist aus diesen Verbrechern, sind da wirklich Brüder geworden? Sie sagen nämlich, ja, wir sind 10 Brüder. Und er sagt, okay, das prüfen wir jetzt mal nach, ob ihr wirklich Brüder seid. Und sie denken, ja, das ist ja rein biologisch gemeint. Und das ist es auch. Sie müssen ihren jüngsten Bruder mitbringen. Er sagt, ja. Also 11 Brüder hätten wir schon mal. Ja, und der 12. Bruder, ja, was sollen sie dazu sagen? Sollen sie sagen, wir haben ihn umgebracht, haben ihn verkauft, kommt nicht gut. Also sagen sie, ja, der ist nicht mehr. Okay, er steht gerade vor ihnen. Und in dieser Situation hinein ist das Erste, er bringt sie in eine vergleichbare Situation. Er wirft sie nämlich in den Kerker für 3 Tage und tatsächlich kommt etwas in Gang bei ihnen. Sie empfinden auf einmal das, was wahrscheinlich Josef empfunden hatte. Totale Hilflosigkeit, Todesangst und Einsamkeit. Und sie beginnen auf einmal an Josef zu denken, sagen, wir waren hart, wir haben nicht auf ihn gehört, als er uns um Erbarmen gefleht hat. Sie beginnen auf einmal Mitgefühl zu entwickeln und es heißt von Josef, wie reagierte er geheim? Weiß es einer? Er weint. Übrigens finde ich, wer weinen kann, ist häufig ein Zeichen auch, dass etwas eher in Ordnung ist. Also es gibt ein positives Weinen. Ich habe gemerkt, bei manchen, die sehr, sehr unversöhnlich sind, die weinen gar nicht mehr. Die empfinden manchmal gar nichts mehr. Sind gar nicht empfänglich. Und dann bringt er sie in eine Situation, wo ich immer wieder überlegt hatte, was macht Josef da? Ihr wisst die Situation, ne? Die 10 Brüder kommen wieder, diesmal mit Benjamin, dem Jüngsten, dem Liebling vom Vater, dem 2. Liebling. Und jetzt bringt sie Josef in eine Situation, wo sie ihren jüngsten Bruder, der doch besonders geliebt wird, das hatten wir doch schon mal, ganz leicht loswerden können. Er schmuggelt ihm einen silbernen Becher rein. Und er macht es ihnen ganz leicht. Er sagt, nein, ihr könnt in Frieden ziehen. Der hier, der bleibt hier. Und wir denken, was für eine schreckliche Situation, bis man versteht, er bringt sie in eine Situation, wo sie zeigen müssen, sind sie Brüder oder nutzen sie die erste Situation aus, um ihren Bruder loszuwerden. Sind sie immer noch genauso wie früher? Dann hätten sie gesagt, ja, da kann man leider nichts machen, müssen wir nach Hause. Ja, tschüss. Seid ihr Brüder? Ab und zu testet Jesus das. Sagt, ist das so eine Floskel, so eine fromme, die man benutzt? Oder seid ihr Brüder? Und dann kommt genau die Situation, wo das auf einmal ganz tief wird. Die Brüder gehen nicht nach Hause, sondern sie zerreißen ihre Kleider, packen die ganze Last, die innere und die äußere, wieder auf die Esel und gehen zu Josef zurück. Alle zusammen mit Benjamin. Und dann kommt die große Stunde von Juda. Er tut das, was das Höchste ist, was ein Bruder tun kann. Er sagt, nimm mich an seiner Stelle. Ich trete an die Stelle meines Bruders. Lass ihn frei. Ich gebe mein Leben für ihn. Das ist das, was Jesus getan hat. Das Höchste, was du tun kannst, aus der Liebe zu deines Bruders. Und das ist der Schritt, wo es Josef nicht mehr hält. Da bricht er in Tränen aus. Das ist wie Heilung in seinem Herzen, weil er sieht, diese harten, brutalen Kerle sind wirklich Brüder geworden. Und er öffnet sich ihnen neu. Also insofern ist die Bibel nicht naiv. Er hat einen Prozess gebraucht, um zu sehen, kann er sich ihnen überhaupt öffnen? Wie kann er ihnen begegnen? Und es tut seinem Herzen so gut. Und er gibt ihnen die Chance, eine zweite Chance, Familie wiederherzustellen, die sie vorher zerstört haben. Und dann stehen sie vor ihm, aber sie wissen nicht, was in seinem Herzen vorgegangen ist. Wie wird der böse mit ihnen mit dem sie böse umgegangen sind, jetzt mit ihnen umgehen? Und Anzeichen. Jetzt fällt er dauernd was runter. Er weint. Er umarmt zuerst Benjamin und er küsst seine Brüder. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, oder? Okay. Also, allein von der Haltung. Er schenkt ihnen allen Festkleidung. Da war doch was, ne? Sie hatten ihm mal die Festkleidung geraubt. Benjamin schenkt da 5. Er hat für sie tatsächlich nur aufmunternde Worte, nur gute Worte. Er sagt sogar nicht mal, also Vorwürfe müsst ihr euch schon machen, sondern macht euch keine Vorwürfe. Das finde ich ja schon ganz schön viel. Also er macht ihnen aber auch keine Vorwürfe mehr. Und er sagt, okay, bleibt mir gefälligst fern, sondern ihr seid willkommen bei mir. Kommt zu mir. Und ihr sollt sogar den besten Teil des Landes, er gibt ihnen nachher sogar einen Job. Obwohl sie vorher, glaube ich, als Arbeiter gar nicht so gut waren. Und dann legt der Pharao noch eins drauf und sagt, Mensch, das ist ja richtig schön, das ganze Haus vom Pharao freut sich, dass die Brüder Josefs gekommen sind. Daran merke ich was. Nämlich, dass Josef offensichtlich Pharao nicht erzählt hat, was seine Brüder ihm angetan haben. Ich vermute, sonst hätte sich Pharao nicht gefreut, dass sie gekommen sind. Das finde ich überraschend. Er hat es nicht ausgebreitet. Im Gegenteil, Pharao sagt, kommt. Also, die Brüder von Josef sind mir willkommen und sein Vater und sie kriegen sogar noch Wagen und Verpflegung. Und dann ist es genau das. Josef gibt ihnen Wagen mit nach dem Befehl Pharaos, damit sie sozusagen das ganze kleine Völkchen Israel sozusagen nach Ägypten fahren können. Vorher hatten sie ja einen Esel. Also wahrscheinlich war das der erste Volkswagen. So, aber dieser Volkswagen hatte keine Dieselprobleme, also keine Verbote in Ägypten, der durfte einfach fahren. Ja? Also diese ganze Geschichte geht weiter. Es sind deutliche Zeichen, Josef hat ihn tatsächlich vergeben. Wisst ihr, was ich daran sehe? Das Erste, was Josef sagt, ist nicht, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was ihr getan habt, sondern ihr habt mich verkauft. Das ist schon wahr und das bleibt auch wahr. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Nun aber quält und beunruhigt euch nicht, denn um viele am Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist eine Überraschung. das, was Josef hilft zu vergeben, ist, dass er eine andere Realität am Wirken sieht. Nämlich nicht, es geht in dieser Geschichte nicht nur um die Brüder und Josef, nicht nur um den, der mich verletzt hat und mich. Es geht auch noch, dass Jesus in dieser Geschichte auch vorkommt. Und das ist der entscheidende Hinweis, den Josef seinen Brüdern gibt. Achtet mal drauf, nicht ihr nur habt gehandelt, Gott hat gehandelt. Er gab mir die Träume, bevor ihr mich gehasst habt. Das heißt, er wusste schon, wo es hinläuft und was er vorhat. Nicht die Erinnerung ist getilgt, sie ist geheilt. Das ist ein großer Unterschied. Schaut, Gott hat gehandelt. Wisst ihr, das ist ja ganz häufig. Wir schauen in die Welt, wir schauen die Nachrichten und wir haben den Fokus auf dem Bösen, was geschieht. Und das ist tatsächlich böse. Das kann ich mit meinem Leben auch so machen. Ja, da gibt es Leute, die waren mir böse. Und ihre Pläne machten es böse, sie haben Zerstörung bewirkt. Das bleibt auch so. Und ja, damit sind sie durchgekommen. So könnte Josef die ganze Geschichte erzählen. Das Schwierige ist, dass es nicht nur negativ ist, es macht auch hoffnungslos. Das, was Josef macht, ist was anderes. Er sagt, ihr wart mir böse, Gott ist mir gut. Eure Pläne machten es böse, Gottes Pläne haben aus dem Bösen das Beste gemacht. Das Böse scheint zu triumphieren, doch Gott wendet das Geschick und am Ende rettet er viele. Das ist die Sicht des Glaubens, die in dem ganzen Schlimmen, was geschieht, erkennen kann, wie Gott mittendrin auch handelt. Insofern könnte man sagen, lange her, es ist, finde ich, eine sehr bedeutende Geschichte, wie Gott eine Familie wieder in Ordnung bringt. Aber ich glaube, die Geschichte hat viel mehr Aktualität. Die Geschichte, dass Brüder Brüder umbringen wollen. Vielleicht gab es das hier vor 2, 3 Wochen auch, eine Erinnerung. Die Erinnerung daran, dass einmal vor etwa 80 Jahren unsere Eltern sozusagen wie die Brüder von Josef waren. Nur, dass sie nicht den jüngsten, sondern den älteren Bruder, den Juden, umbringen wollten. Und sie meinten damit gute Gründe zu haben. Sie haben den Hass richtig angestachelt und sagten Eifersucht und Neid und was weiß ich nicht alles, was an Gründen war. Und wisst ihr, das ist ja genauso der Punkt. Die Brüder haben wahrscheinlich lange Zeit sich gerechtfertigt. Na, der ist ja überheblich. Außerdem wird er bevorzugt. Und außerdem haben wir die Rechte. Und überhaupt. Und wir haben ein Recht, böse mit ihm zu sein. Und er muss beseitigt werden. Was du dir alles einreden kannst, damit du im Recht bist. Und wie du das rechtfertigen kannst noch später. Wir sind die Nachfahren von den älteren Brüdern von Josef. Und wenn man das nur anschaut, müsste man sagen, ja, sie scheinen damit durchzukommen, ne? Sie scheinen das fast hinzukriegen. Aber es stimmt nur fast. Am Ende wurde unser Volk gerichtet. Und zwar völlig zu Recht. Und Gott sorgt gleichzeitig für das Überleben. Das Überleben des jüdischen Volkes und führt sie in ein Land ihrer Rettung. Ihr könnt das fast in der Geschichte parallel lesen. Das Verrückte ist aber, dass er sozusagen auch uns als Volk vergibt und uns eine Zukunft gibt. Das ist das Überraschende. Das ist Gottes Vergeben. Vergebung bedeutet nie, das Böse zu verharmlosen. Das ist ein Missverständnis. Das macht Josef nicht und das macht die Bibel nicht. Es bedeutet auch nicht, das Geschehene zu vergessen. Im Deutschen gibt es dieses fast sprichwörtlich, ne? Vergeben, vergessen. Ich denke nicht, dass das biblisch ist. Die Erinnerung von Jesus heilen zu lassen. Ich weiß nicht, kürzlich hatte ich jemanden im Gottesdienst, der sprang, als wir darüber gesprochen haben, auf und sagte, doch, in der Bibel steht, vergeben und vergessen muss ich. Und ich will das nur ganz kurz. Könnt ihr sagen, Gott hat Israel vergeben, die Schuld, hat er zugesagt. Und Jesaja 43 sagt er, ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Bedeutet das nicht, dass es vergessen ist? So könnte man es verstehen. Aber es bedeutet das für Jesus, für Gott nicht. Er wendet es nicht mehr als Sünde gegen uns an. Er macht es nicht zum Vorwurf. Aber wenn es tatsächlich vergessen wäre, ausgelöscht in Erinnerung, warum kennt ihr dann die ganzen Geschichten von Israel? Warum hat Gott es dann sogar aufschreiben lassen für euch? Wisst ihr, die ganzen Geschichten, wo Israel gesündigt hat, was Gott ihnen offensichtlich vergeben hat, dürften doch gar nicht in unserer Erinnerung sein. 1. Korinther 10, Vers 12, das aber geschah ihnen, damit es uns als Beispiel dient. Ich glaube nicht, dass es biblisch ist, vergeben und vergessen. Heilung der Erinnerung wohl. Und Gott sei Dank kommt manches, was mich getroffen hat, auch zur Ruhe. Und ich muss nicht andauernd daran denken. Ich muss nicht mehr darum kreisen. Es kommt zur Ruhe und wenn ich darüber spreche, kann ich damit arbeiten und etwas lernen. Und ich kann es sogar anderen weitergeben. Das ist aber was ganz anderes. Ich will damit schließen, dass ich euch nochmal Erinnerung rufe, was für ein wunderbare Arznei Gott uns da in die Hände gelegt hat. Und ich wünsche es euch so sehr, dass ihr das auch erlebt, was für eine gute Wirkung davon entsteht. Und ihr euch von Josef ermutigen lasst, dass ihr sagt, also wenn ein Josef, der so etwas erlebt hat, vergeben konnte und eine Familie in Ordnung gekommen ist, dann habe ich Hoffnung für mich. Und dann habe ich Hoffnung für meine Gemeinde. Dann freue ich mich, dass Jesus mir ein solches gute Mittel in die Hand gegeben hat.